Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Und wir reden heute über die Grünen. Eigentlich eine ruhige, staatstragende Partei, aber im Moment ist da was los. Die beiden Vorsitzenden, Umid Nuripur und Ricarda Lang, sind zurückgetreten. Und kurz danach noch was, nämlich die Grüne Jugend, der Vorstand der Grünen Jugend, ist geschlossen zurückgetreten und auch aus der Grünen Partei ausgetreten. Und das ist bemerkenswert, weil die Grüne Jugend ja durchaus so eine Art Kaderschmiede der Partei war. Also es bewegt sich was, aber in die richtige Richtung. Das wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz. Beschäftige mich dort vor allem mit SPD und BSW und bei mir sind heute
Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin, und ich schreibe vor allem über die CDU und eben auch über die Grünen.
Ja, und Tobias Schulze aus dem Parlamentsbüro, dass Sabine auch über die Grünen schreibt, da bin ich ganz froh drüber, weil ich schreibe auch über die Grünen und diese Woche wäre das allein ganz schön viel.
Work to do, okay. Ihr habt euch seit gestern mit den Grünen beschäftigt und rumtelefoniert und recherchiert. Wie ist denn euer Eindruck? Sind die alle sehr überrascht? Sind die platt von dieser Entwicklung? Wussten die das? Sind die depressiv, euphorisch?
Also unser Eindruck gestern, muss dazu sagen, wir sitzen hier am Donnerstag, am Mittwoch war der Tag der Rücktritte und da war die Überraschung doch sehr groß, im Grunde bei allen, mit denen wir gesprochen haben. Sieht nicht so aus, als ob sich das jetzt seit 3 Tagen seit der Wahl in Brandenburg genauso abgezeichnet hätte.
Also war das ein impulsiver Entschluss von Ricarda Lang und Omid Nuripur? Also wie so ein Blitz aus heiterem Himmel oder lange vorbereitet? Wie ist euer Eindruck?
Na, ich glaube schon, dass da was schwelte, weil die natürlich ist, Brandenburg war ja nicht die erste Wahlniederlage. Es ist eine Kette von Wahlniederlagen, im Grunde ja schon seit die hessische Landtagswahl, die ja schon ein bisschen her ist, aber in diesem Jahr 4 Wahlen, 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland und eben auch die Europawahl, die ja ganz klar in der Zuständigkeit der Bundesgeschäftsstelle liegt. Also das kam jetzt nicht völlig aus dem Nichts, aber die Entscheidung würde ich auch sehen wie Tobi, das war wirklich, da waren alle überrascht, Medien und auch Grüne intern.
Auch wenn es jetzt ja einzelne Medienberichte gibt, wo drin steht irgendwie Habeck habe das alles eingefädelt und aus dem Wirtschaftsministerium, da könnte man so überrascht dann ja wohl doch nicht sein. Aber nach allem, was wir gehört haben, war es wohl nicht so oder es wird auch ziemlich hart dementiert, dass es so gewesen sei. Aber das ist ein Stück weit für uns jetzt auch noch eine offene Frage.
Es gab ja in Social Media, also Ricarda Lang ist ja in Social Media eine extreme Hassfigur, vor allem für die Rechten. Die ist ja sehr jung, stand aber extrem unter Beschuss, ja, also Hass und Häme. Hat das eine Rolle gespielt und nach eurem Eindruck bei diesem Rücktritt?
Also Ricarda Lang ist ja eine Person, die damit einen enorm starken Umgang gefunden hat. Also die zumindest nach außen sichtbar, das stark an sich abperlen lässt, die dann zum Teil mit Witzen darauf reagiert, sodass ich jetzt nicht den Eindruck habe, sie ist da unter so einer Last zusammengebrochen, sie hält die Angriffe nicht mehr aus. Aus einzelnen Teilen der Partei wurde schon auch in die Richtung gestichelt. Es gab einen Zeitartikel, der schon geschrieben wurde vor den Rücktritten, dann veröffentlicht wurde quasi parallel mit den Rücktritten, wo jemand aus der Partei anonym gesagt hat, na, das ist ja eine Bürde für uns, na, die ist zu dick, wird deswegen immer angegriffen. Und
genau, man müsse sich mit Bodyshaming beschäftigen.
Genau, also heftige Aussage, finde ich, aus der eigenen Partei. Ich habe jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass das wirklich irgendwie die breite Meinung in der Partei war und da irgendwie getrieben wurde, du musst weg, weil mit deinem Image, das geht nicht.
Ich habe von ihr bei Facebook oder X hat sie was gepostet, so ein Bild, tausende Facebook- oder Social-Media-Hater arbeitslos. Von der Titanic, weil Ricarda Lang zurückgetreten ist. Also sie hat irgendwie nach außen wirklich einen erstaunlich coolen, distanzierten, auch witzigen Umgang damit. gefunden, den Eindruck hatte, nach außen zumindest.
Aber das geht natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das an einem vorbeigeht. Mhm. Das ist, ich fand, das war wirklich so krass, so frauenfeindlich, so auf ihr Äußeres abgehoben und dann natürlich auch noch als Linke innerhalb der Grünen, als Frau. Dass das ganz an ihr vorbeigegangen ist, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, aber ich finde auch, dass sie irgendwie damit einen echt guten Umgang gefunden hat und überhaupt finde ich, das ist echt mit Ricarda Lang, die hat Fehler gemacht. Und,
was waren denn die Fehler von
Ricarda? Warte mal, das noch mal einmal. Ja. Aber ich finde es wirklich, die ist ein echtes politisches Talent. Ja. Ja. Und das ist schon ein Verlust für die Grünen. Die wird vielleicht irgendwann wiederkommen, aber jetzt erstmal schwierig.
Aber die Fehler, also ich meine, das ist ja die Frage, warum treten die zurück? Warum tritt niemand aus dem Kabinett zurück? Also wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wenn man sagt, die grüne Krise ist so tief und ist auch eine Krise dieser Regierung. Also warum ist das so ein Bauernopfer hier, die Vorsitzenden, die nicht so wichtig sind, damit Baerbock und Habeck gewissermaßen ungeschoren davonkommen?
Ja, also ich habe schon den Eindruck, es ging jetzt nicht um konkrete Fehler. Also man kann denen einzelne Sachen vorwerfen und das gab es auch schon seit Monaten immer mal wieder, dass der eine dies und der andere das kritisiert hat. Da wird uns ja vorhin schon die Europawahlkampagne, die jetzt nicht so perfekt gelaufen ist. Und mit Nuripur kann man vielleicht die Frage stellen, wofür stand der eigentlich inhaltlich? Also da bleibt vor allem hängen, der hat immer gesagt, die Ampel muss jetzt mal ruhig regieren, bis irgendwann gesagt hat, das ist nur eine Übergangsregierung. So aber inhaltlich. Also ne, man kann sich da schon so einzelne Punkte rauspicken.
Also da war zu wenig Führung von der Führung.
Nur zumindest ein bisschen wenig eigenes Profil. Also die Grünen haben ja jetzt in dieser Regierungszeit im Grunde drei Machtzentren. Einmal die in der Regierung, also Habeck vor allem, der halt da den Habeck-Kurs vorantreibt. Dann die Fraktion im Bundestag, die relativ selbstbewusst ist, da auch manchmal manches so bremst. Ja, Sabine schüttelt mit dem Kopf. Aber das ist ja schon öfters irgendwie. Habeck einigt sich auf Regierungsebene in der Ampel auf irgendwas Sicherheitspaket, das ist jetzt der aktuellste Fall. Und dann kommt die Fraktion am Ende und sagt, naja, aber hier und das, da müssen wir nochmal drüber reden und nachverhandeln. Drei Monate später kommt es dann doch, nur ein bisschen abgeschwächt, aber da ist schon erkennbar, die machen was Eigenes. Von der Parteizentrale als dritte Machtsäule kam da eher wenig. Ricarda Lang, ja, die hat dieses soziale Profil manchmal eingebracht, die noch stärker, aber...
Der Habeck-Kurs, wenn du sagst Habeck-Kurs, müssen wir das kurz erklären. Was ist der Habeck-Kurs? Also ich ahne es, aber ich glaube, wir sollten was nochmal kurz... für alle zugänglich definieren.
Was ist der Habeck-Kurs? In den letzten Wochen vor allem merkt man sehr stark, Habeck will irgendwie Merkel 2.0 werden. Als Merkel Geburtstag hatte vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten, hat er im Rolling Stone einen Gastbeitrag geschrieben, um Angela Merkel zu würdigen. Aber im Grunde stand da vor allem drin, ich bin so wie Merkel, nur plus auch noch Veränderung und Transformation. also man ganz klar sieht, auch im Wahlkampf würde darauf abzielen, Leute, die mal CDU gewählt haben, denen Friedrich Merz aber irgendwie zu kotzbrockig ist und so weit rechts, da vielleicht zu fischen. Und da gehört natürlich dann auch mit dazu... Ja, nicht zu sehr
also anzuecken. Nicht anecken, sondern...
Pragmatisch, sehr pragmatisch.
Also bei Migration, aber auch bei Klimapolitik, im Grunde eher so Mitte, immer gucken, was geht nicht, was ist zu viel.
Genau. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, also gerade in der Klimapolitik, Heizungsgesetz, ist er ja doch schon auch angeeckt mit dem, was er gemacht hat, weil die soziale Komponente bei ihm so stark dann halt auch nicht ausgeprägt ist.
Mhm. Wer kommt denn jetzt nach? Lass uns, bevor wir zur grünen Jugend gehen, das ja echt ein spektakuläres Ereignis ist, finde ich. Es gibt ja schon Namen, die ventiliert werden, Franziska Brandner zum Beispiel oder Andreas Audretsch aus der Fraktion. Franziska Brandner arbeitet im Ministerium von Habeck und sollte auch, war schon klar, den Wahlkampf für Habeck irgendwie organisieren, also so sehr nah dran. Was bedeutet das für die politische Ausrichtung der Grünen? Kommt da was Neues oder bleibt alles gleich mit anderen Gesichtern?
Vielleicht muss man erstmal sagen, dass Brandner in dieser ganzen Nummer, glaube ich, eine ziemliche Schlüsselfigur ist. Weil die, wie du gerade schon gesagt hast, die sollte den Wahlkampf für Habeck managen und das ist ja eigentlich Aufgabe der Bundesgeschäftsstelle. Sie ist aber Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Das heißt, es hat schon mit einem längeren Vorlauf diesen Druck auf die Parteizentrale gegeben, dass da eine Getreue von Habeck, der wirklich auch viel strategisches Geschick und so attestiert wird von allen Seiten, dass die da installiert wird, neben die eigentlich zuständig ist, nämlich die Bundesgeschäftsführerin, an der es schon lange Kritik gab.
Weil sie so blass ist.
Ja, weil die so blass ist, weil auch der Europawahlkampf eben hatten wir ja gerade schon daneben gegangen ist. Franziska Brandner ist aus Baden-Württemberg, also eine Reale aus Baden-Württemberg. Das scheint mir die zu sein, nach allem, was wir bisher gehört haben, die am ehesten gesetzt ist von dem, wenn man das überhaupt in so kurz nach dem schon sagen kann. Es kann ja auch immer eine Eigendynamik entwickeln.
Sie ist irre ehrgeizig, gilt als irre, sehr ehrgeizig und als klug.
Und als verhandlungsstark, was auch nicht schlecht ist in der Position. Die wird auch eigentlich flügelübergreifend gelobt. Einerseits, andererseits haben die linken Grünen jetzt wirklich ein bisschen Schiss, dass ihnen da so ein Duo Habeck-Brandner vorwegmarschiert und alle sollen sich dahinter einreihen und nichts Linkes mehr sozusagen.
Ja. Genau. Und aber beim Parteivorsitz bei den Grünen kommt ja auch dazu, das muss ja in der Regel paritätisch besetzt sein.
Ja.
Also erstmal flügelparitätisch. War jetzt damals bei Habeck-Baerbock nicht der Fall. Aber ich glaube, dass der linke Flügel das jetzt nochmal durchgehen lassen würde, was ja wirklich der totale Habeck-Durchmarsch wäre, eigentlich unvorstellbar. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, Geschlechterparität. Naja, es muss mindestens eine Frau drin sein. Zwei Frauen würden also auch gehen. Wenn man jetzt mal sagt, Brandner ist die Favoritin, ein Realo-Flügel, wäre der andere Platz linker Flügel, könnte dann aber Mann oder Frau sein, prinzipiell.
Also es werden inzwischen auch mehr Namen gehandelt, man hört immer dies und das, aber genannt werden eben vor allen Dingen Andreas Audretsch, den du schon gesagt hast.
Der ist in der Fraktion.
Der ist in der Fraktion, der stellvertretende Fraktionschef, ist zuständig für Haushalt, für Arbeit und Soziales als stellvertretender Fraktionschef, ist auch erst seit 21 im Bundestag, kennt aber das politische Geschäft hier relativ gut, weil der vorher nämlich Pressesprecher in verschiedenen Bundesministerien war. Also der ist der eine Kandidat und der andere Kandidat ist Felix Banatschak aus Nordrhein-Westfalen, der da mal Landesvorsitzender war und zusammen mit Mona Neubauer die Grünen da eigentlich echt auch aus der Krise geführt hat und dann in die schwarz-grüne Regierung. Der ist auch erst seit 21 Bundestagsabgeordneter und der hat sowas ganz Frisches, finde ich. Also wenn der im Bundestag redet, das ist irgendwie, das ist jetzt nicht so hölzern und so, sondern der hat so ein bisschen...
Also TikTok-tauglich. Find ich.
Der ist TikTok-tauglich, ja, das könnte schon sein.
Das ist ein echter Adelsschlag.
Aber ganz kurz noch, also das sind Namen, die jetzt im Gespräch sind, in den nächsten Tagen, da werden wahrscheinlich noch neue auftauchen und wieder verschwinden. Und dann geht es ja auch nicht nur um die beiden, die ganz vorne stehen, sondern eben Emily Bühning, die Geschäftsführerin, die ist ja auch weg, auch ein entscheidender Posten. Da wird es noch spannend, wer das wird. Und dann gibt es ja noch drei andere Vorstandsmitglieder, die nicht so wichtig sind bei den Grünen. Deswegen kennen die Namen die meisten auch nicht. Die werden jetzt ja auch erstmal zurücktreten, wollen aber wohl wieder antreten beim Parteitag. Und da wird man auch noch schauen müssen. Kommen da neue Kandidaten, die eine Kampfkandidatur wagen, die sagen, nee, aber ihr müsst auch weg und wir würden das jetzt gerne übernehmen.
Eine Erinnerung, Tobi. Wir haben, glaube ich, schon mal hier über die Grünen gesprochen. War irgendwie nach der Europawahl, ich glaube, da hast du erzählt, da haben die ja kein gutes Ergebnis gehabt. Sabine hat es vorhin erwähnt mit der Europawahl. Und da hast du gesagt, glaube ich, du kamst von der Pressekonferenz am Montag nach dieser Wahl und hast gesagt, die SPD war ziemlich zertrümmert. Und bei den Grünen hätte eigentlich so ganz gute Stimmung geherrscht. Die wären eigentlich ganz fröhlich und gefasst gewesen. Das fand ich so bemerkenswert damals, nach so einer Wahlniederlage im Vergleich zu der Wahl vorher, wo Fridays for Future-Zeiten in der Tat waren, aber ein gutes Ergebnis war es ja nicht. Also von dieser Gelassenheit, die ja sehr typisch war für die Grünen, ja, man steckt so alles weg und bleibt aber ruhig, zu dieser Situation jetzt im Oktober, das war im Juni die Europawahl, wo doch so eine ganz andere, also nach meinem Gefühl eine ganz andere Stimmung und Spannung in dieser Partei ist. Ist das durch diese Landtagswahlen gekommen oder gibt es was anderes? Sind da Sachen, die vorher unterm Deckel gehalten worden sind, jetzt rausgebrochen oder wie ist die Dynamik?
Ja, es sind zum einen die Landtagswahlen, vielleicht noch gar nicht mal so sehr Sachsen und Thüringen, weil in Sachsen hat das ja noch knapp gereicht. In Thüringen, dass sie da rausfliegen, waren ein Stück weit am Ende erwartbar, ein schwieriges Bundesland, wenig Großstädte. Brandenburg war jetzt nochmal was anderes, weil man da nicht mal gedacht hat, Speckgürtel von Berlin, na, das müsste schon reichen. Also das nochmal heftig. Dann kommt eben einfach die Bundestagswahl näher. So, und dadurch steigt dann auch die Anspannung. Na, den Trendumschwung bis jetzt nicht geschafft, wann soll es denn noch kommen? Da machen sich natürlich Einzelne auch verstärkt langsam Sorgen um die eigene Zukunft. Kriegt man nochmal ein Mandat, kriegt man nochmal ein Amt. Baden-Württemberg, da rückt dann auch die Landtagswahl näher. Die wird Anfang 26 sein. Mhm. Jetzt auch nicht mehr so lange hin. Wenn das für die Grünen verloren geht, wäre auch heftig. Und dann, ja, nach der Europawahl, also stimmt, die Stimmung, das war noch relativ locker. Da hieß es, wir haben schon ganz andere Zeiten erlebt, es war schon mal schlimmer, aber rational war schon klar, das ist jetzt ein Einschnitt und das ist ein Zeichen und jetzt muss man mal gut überlegen. Und der Vorstand musste dann auch eine Analyse vorlegen, was haben wir falsch gemacht, was sollen wir anders machen. Und als sie dann kam, ein paar Wochen später, ja, das wurde schon sehr höflich gelobt in der Partei, da sind die auf dem richtigen Weg, aber so ganz überzeugend war es halt Am Ende vielleicht doch auch nicht. Da stand halt drin, wir müssen den Leuten mehr zuhören und wir müssen irgendwie freundlicher sein, optimistischer und
noch optimistischer.
Ja, aber da war wenig drin, wo man gesagt hat, ah ja, genau, das ist der Punkt und damit kann es jetzt echt anders werden.
Ja, das letztendlich fehlt denen ja eine Idee, wie sie aus dieser dramatischen Krise rauskommen. Also das, glaube ich, ist das Kernproblem. Deshalb ist dieser Rücktritt des Vorstands, glaube ich, jetzt einerseits richtig, weil es irgendwie so ein Momentum braucht, mit dem man da diesen Abwärtstrend irgendwie umdrehen kann. Also deshalb ist es richtig, aber Nütze alleine tut es natürlich nicht. Ich glaube, dass für die Stimmung bei den Grünen irgendwie schon auch sehr wichtig ist, diese gesellschaftliche Debatte, die sich immer weiter zuspitzt auf Anti-Grün und da auch, dass irgendwie jetzt Teile der CDU und irgendwie die CSU natürlich zuvorderst irgendwie sagen, auf keinen Fall mit den Grünen werden wir koalieren und dass es diese Werte gibt. Also erstmal gab es jetzt eine Umfrage gut INSA, aber erstmals einstellig waren die auf der Bundesebene. Und was total zunimmt, sind ja diese Abwehrhaltung bei der Potenzialanalyse, wie das immer so schön heißt. Also die Anzahl der Leute, die sagen, wir können uns auf keinen Fall vorstellen, die Grünen zu wählen und wir wollen nicht, dass die in der nächsten Bundesregierung vertreten sind. Und das sind schon krasse Zahlen.
Und trotzdem bleibt ja aber fraglich, was sich durch diesen Personalwechsel jetzt ändern wird. Weil es ja nicht so ist, dass jemand im Hintergrund mit einem Programm bereitstand und irgendwie die jetzt abtreten gesagt haben, okay, wir sehen, hier hat jemand einen anderen Plan und jetzt probieren wir mal den. Sondern das ist eigentlich erstmal eine Lücke. Die Strategiedebatte, die tobt weiter und ist nicht gelöst und ist eigentlich nur die Hoffnung, jetzt machen wir mal was anders und wenn man was anders macht, dann passiert vielleicht
irgendwas. Ich meine, und das Wichtige ist ja auch, dass das jetzt nicht die allererste Reihe ist. Ne? Die allererste Reihe sind ja Habeck und Baerbock, ne? Die bleiben ja da, das sind ja die Gesichter der Grünen, ne? Und das ist sozusagen irgendwie eher die zweite Reihe, die da jetzt geht und ausgewechselt wird. Aber lass uns noch mal ganz kurz auf diesen Krisenpunkt, den du gerade angesprochen hast, Sabine, gehen. Also, was ist denn diese Krise? Ist das letztlich irgendwie oder vor allem eine unverschuldete Sache für die Grünen, einfach weil die angefangen haben, nach diesen 16 Jahren Merkel ernsthaft Klimapolitik zu machen und weil das mit Belastungen und Stress verbunden ist? In einer veränderungsunwilligen Zeit, nach Corona, Ukraine-Krieg kennt man ja. Und sind die gewissermaßen Opfer ihres eigenen Projekts und gescheitert irgendwie an dieser Stimmung? Wir haben ja dieser Rechtstrend, den gibt es ja global, nicht nur in Deutschland. Oder ist es, oder in welchem Mischungsverhältnis, sind es eben eigene Fehler, die sie gemacht haben, die zu dieser, ja, in der Tat, wenn man sich die Umfragen anguckt, debakelhaften Situationen geführt hat? Das waren ja mal irgendwie vor 2 Jahren 26%, jetzt sind es noch 10. Das ist ja schon dramatisch. Auf die Jungwähler kommen wir gleich noch. Aber wie ist dieses Mischungsverhältnis?
Ich glaube tatsächlich eine Mischung aus beidem. Ja, wir haben diese ermüdete Gesellschaft von den ganzen Krisen, die eigentlich nicht mehr bereit ist, Veränderungen, dringend notwendige Veränderungen zu vollziehen. Schon gar nicht, wenn es dann, sind wir ja ganz schnell bei diesem vermaledeiten Heizungsgesetz. Ganz schnell, wenn es in den sozusagen in den wirklich ganz konkret in das eigene Leben eingreift und sei es auch nur im Heizungskeller. Und mit dem Heizungsgesetz gingen aber eben auch ganz viel handwerkliche Fehler einher. Also es war irgendwie unausgegoren, es war vielleicht zu schnell, zu viel. Die soziale Flanke war völlig offen, es wurde schlecht kommuniziert. Man hat der FDP im Grunde erstmal das Wording überlassen. Also ganz viel, da gab es ganz viel handwerkliche Fehler. Das stimmt. Was ich aber wirklich total bezeichnend finde, ist, dass die Grünen werden ja im Grunde für was bestraft, was sie gar nicht tun. Ihnen wird ja ständig unterstellt, dass sie eine wahnsinnig ideologisch brutale Klimapolitik betreiben. Dass sie bei der Migrationspolitik alles blockieren, was irgendwie eine kleine Einschränkung ist. Das ist ja alles nicht wahr. Die Grünen sind ja irgendwie auch im Klimabereich so große Zugeständnisse eingegangen, um da überhaupt irgendwas auf die Kette zu kriegen. Und in der Migrationspolitik haben sie sich von so vielen ihrer Grundsätze verabschiedet, dass es einen auch schaudern kann, wenn man eigentlich hofft, dass es irgendwie eine überzeugte Menschenrechtspartei in diesem Parteienspektrum gibt. Also von daher ist es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Gemengelage.
Also ja, es gibt die grünen Fehler und das Heizungsgesetz, ja, das stimmt. Aber wenn wir uns mal vorstellen würden, um das Heizungsgesetz hätte es da nicht diese riesige Anti-Grünen-Kampagne gegeben und diese riesige Aufregung, was wäre denn dann unterm Strich? Da ist jetzt ein Gesetz, das so harte Vorgaben gar nicht macht. Es ist eine finanzielle Förderung für Leute, die es sich nicht leisten können, parallel auch entstanden. Also man schaut, was ganz praktisch da ist. dann ist das ja keine immense Überforderung. So, das heißt, selbst wenn die Grünen keine Fehler gemacht hätten, selbst wenn sie jetzt noch weitere Fehler abstellen, selbst wenn sie die perfekten neuen Parteivorsitzenden finden, es bleibt einfach trotzdem schwierig, in dieser Krisenzeit mit einer transformativen Politik anzutreten und das auch noch in einer Koalition, die da halt nur so halb mitzieht und das Geld dafür auch nicht generieren will. So, deswegen glaube ich auch dieser Personalwechsel allein, der wird es jetzt auch nicht umreißen.
Nee, und da stimmt natürlich, wo du das Thema Geld ansprichst. Ein ganz großer Punkt war natürlich, als denen durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgericht quasi diese...
Der Klimatransformationsfonds
irgendwie um die Ohren geflogen ist und eigentlich das Geld, womit sie ganz viel voranbringen wollten, plötzlich nicht mehr da war oder viel weniger.
Ja, sie haben einen riesen Fehler gemacht, deswegen haben sie ja dann diese Prämie für diese Elektroautos dann so von 2 Tagen eingestampft und wo sie jetzt angesichts der VW-Krise überlegen, ob sie das irgendwie doch noch revitalisieren. Aber das war mein Eindruck auch, dass im Grunde um dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil eigentlich die Geschäftsgrundlage der Ampel eigentlich zerstört hat.
Ja, und mit dieser E-Prämie, also dieser Prämie für die E-Autos, das verspielt natürlich echt total viel Vertrauen. Genau. Wenn du das über so eine kurze Frist, die Leute stellen sich darauf ein, denken, sie machen das und dann ist die, ob sie die Kohle jetzt brauchen oder nicht, aber irgendwie, wenn du glaubst, du kriegst da irgendwie einen guten Zuschuss und der bleibt plötzlich aus, das ist alles schon ziemlich schwierig. Also man kann das erklären durch irgendwie diese finanziellen Engpässe und so, aber das, trotzdem schwierig. Das
war also, man kann es den Grünen aber schwer als Fehler vorwerfen, weil das Geld war halt nicht mehr da.
Ja.
Und so, deswegen meine ich, unter diesen Umständen dieser Koalition, was willst du machen?
Geht trotzdem alles mit Habeck nach Hause.
Ja, das stimmt. Ich meine, das war, glaube ich, so diskursiv, Sabine, wie du gesagt hast, wirklich hat das einen enormen Effekt gehabt. Ne? Also das Versprechen, Fortschrittskoalition, Grüne, aber auch SPD war ja, wir managen diesen Wandel, ja, wir regeln das für euch, ja, und dann gibt es einen kleinen Punkt, das ist wirklich ein relativ kleiner Punkt mit der E-Mobilität im Vergleich zu dem Ganzen, was da ansteht an Wandel, und das geht dann irgendwie nach 2 Jahren über die Wupper und dann innerhalb von Freitag auf Montag. Ich möchte aber mal Folgendes probieren, und zwar will ich jetzt die Leser der rechten Grünen kurz skizzieren. Es gab so einen Beitrag, den ich interessant fand, von Hubert Kleinert, früher so ein Buddy von Fischer, Jochen Partsch, Oberbürgermeister aus Darmstadt, und Daniela Wagner, früher hessische Landesvorsitzende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und die haben geschrieben, Problem liegt bei den Grünen, weil also das Heizungskonzept war irgendwie falsch kommuniziert, hat die Glaubwürdigkeit der Grünen bei Klimawandel zerstört, Kindergrundsicherung ist kompliziert und bürokratisch, bei Migration laufen die Grünen immer nur hinterher, geben gerade so zu, also was nicht mehr zu verhindern ist, ohne gewissermaßen für Flüchtlingspolitik wirklich was rauszuholen. Bezahlkarte waren die Grünen dagegen, dann doch dafür. Also es gibt immer so den Eindruck, sie räumen irgendwie eine Position nach der anderen und hängen im Grunde immer noch so in so einer grünen Multikulti-Vorstellung. Also zu viele Verbote in der Klimapolitik, zu wenig Verbote in der Migration. So kann man diesen Text zusammenfassen. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, vielleicht nicht so zugespitzt, auch das, was man von Kretschmann, glaube ich, hört. Also ne, das ist ja so eine Konzeption, wir haben zu viel verlangt, jetzt müssen wir gar nichts mehr verlangen. Und uns bei Migration noch viel mehr mainstreamig aufstellen. Was haltet ihr von so einer Konzeption?
Naja, die Frage ist, würden die Grünen das durchziehen und würden die Realos damit durchmarschieren, was wäre denn dann noch da an grüner Politik? Wofür bräuchte man die Grünen dann noch? Und was passiert dann eigentlich mit denen in der Partei und in der Wählerschaft, die halt doch das andere wollen? Also wir kommen ja gleich noch drauf, nur die grüne Jugend, die jetzt zum Teil verloren geht, da bricht schon auseinander. So, aber auch in der Wählerschaft und immer weiter in die Mitte rückst und das andere Ende vernachlässigst, dann hast du unterm Strich am Ende vielleicht auch nichts mehr davon. Dann bist du vielleicht in die Mitte gerutscht, bleibst aber immer noch Nischenpartei, nur eben für eine andere Nische.
Ich finde, bei der Migrationsfrage ist es wirklich extrem schwierig. Also weil das Problem ist, das habe ich ja gerade eigentlich schon gesagt, dass sie machen ja so wahnsinnig viele Zugeständnisse, das kommt nur irgendwie nicht an. Und dass das irgendwie anders kommuniziert werden, also wenn man schon bereit ist, diese Zugeständnisse zu machen, dann muss man es vielleicht anders kommunizieren oder man muss hart bleiben. So hat man quasi die einen vorgrätzt, die sagen, wir wollen diese Zugeständnisse nicht, und bei den anderen kommt immer nur an, die Grünen sind die, die alles verhindern. Also ich gehöre ja eher zu denen, die dafür argumentieren würden, es braucht die Grünen unbedingt als Menschenrechtspartei, und dazu gehört eine halbwegs offene Asyl- und Flüchtlingspolitik. mit Regeln und so weiter, klar, alles. Aber ich sehe schon dieses Dilemma, dass das irgendwie nicht fruchtet, was die da machen, sondern dass das komisch ist. Und ich finde auch, dass an diesem Argument jetzt in der heutigen Zeit man vielleicht bei Klima nicht mit Maximalforderungen kommen darf, weil man sonst überhaupt nichts mehr erreicht, da ist auch was dran. Aber die Frage ist ja, was bleibt denn dann eigentlich, das hast du ja gerade auch schon gesagt, Tobi, was bleibt denn dann da eigentlich übrig? Also man wählt doch die Grünen vielleicht genau aus diesen beiden Punkten.
Naja, ich würde sagen, also so katastrophal ist jetzt die grüne Bilanz bei der Klimapolitik nach diesen 16 Jahren Merkel auch nicht so, wenn ich das richtig überblicke.
Das wollte ich damit also jetzt auch nicht sagen, aber es ist ja diese Realo-Erzählung ist ja genau das. Also wir müssen irgendwie die Ansprüche zurückschrauben, damit wir überhaupt was durchsetzen können. Mhm. Bei der Klimafrage, also Habecks Fehler war zu diesem Punkt, das haben die ja auch alle offen gesagt damals, zu schnell zu viel wollte er mit dem Heizungsgesetz. Das ist dramatisch in die Hose gegangen, daraus muss man lernen. Und gleichzeitig müssen wir rigide Beschränkungen bei Flucht und Asyl machen, damit wir irgendwie nicht total in die Nische geraten. Das ist ja die Erzählung.
Und das wäre die Anpassung und die Konturlosigkeit, meint ihr. Da ist wahrscheinlich was dran. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ob du bei so einem Rechtstrend, den wir im Moment haben, an der Regierung wirklich dagegenhalten kannst. Es gibt jetzt, haben schon ein paar Mal das angespielt, ja noch ein zweites Ereignis, dass die Grünen wirklich das eine Bedeutung hat. Das ist der Rücktritt und der Austritt des gesamten Vorstands der Grünen Jugend. Das ist zum Beispiel Svenja Apphuhn und die hat gesagt, also es reicht. Die Grünen werden immer mehr zu einer Partei wie alle anderen. Das ist genau das, was Kretschmann ja will. Und Sie sind der Ansicht, dass das schon passiert ist, hat da als Beispiele, glaube ich, genannt, die Räumung von Lützerath, Sondervermögen für die Bundeswehr und natürlich die Asylrechtsverschärfung. Und gleichzeitig haben Sie kritisiert, dass die Partei überhaupt nicht in der Lage ist und nicht willens ist, sich mit den Reichen und Mächtigen anzulegen. Ja, was bedeutet das?
Das kommt drauf an, wie viele da jetzt mitziehen. Also das könnte ein Rohrkrepierer werden, treten da 10 aus und vielleicht 200 kommen noch mit. Und dann war es das aber. Dann übernehmen andere bei der Grünen Jugend und das wird für die Partei alles ein bisschen bequemer, weil die dann kommen, eben nicht mehr so rebellisch sind und nicht mehr auf jedem Parteitag irgendwas total in Frage stellen. So, es kann aber natürlich auch erfolgreich werden. Dann bauen die da jetzt eine neue Jugendorganisation auf, erstmal unabhängig von einer Partei. Die erhält eine gewisse Dynamik. Dann schaut man mal die nächsten 1-2 Jahre, wie es mit der Linkspartei weitergeht, ob die vielleicht komplett abschifft. Und dann kann das auch eine Keimzelle werden für eine neuartige linke Partei, für die dann ja tatsächlich auch eine Marktlücke da sein könnte.
Mhm. Hat euch das überrascht, dass die so einen radikalen Schnitt machen?
Also in der Radikalität schon, das schon. Aber dass die alle total unzufrieden sind, da braucht man nur einmal sich mit einem von denen unterhalten, da ist es total klar. Und es hat sich auch auf den letzten Bundesparteitagen der Grünen und auf den Bundeskongressen der Grünen Jugend gezeigt. Also auf denen ich jetzt zuletzt war, da gab es eben diesen einen Antrag, der für total viel Furore gesorgt hat, zu Lützerath, wo sie das stoppen wollten, und zur Asylpolitik, wo sie den grünen Mitgliedern in der Bundesregierung quasi vorschreiben wollten, die dürfen keine weiteren Zugeständnisse in dem Bereich machen. Und es ist ja auch irre, das ist ja immer nur relativ knapp gescheitert. Mhm. Also Lützerath auf jeden Fall, da war ja wirklich, dass wir am Ende dachten, das könnte...
Auf der BDK,
auf dem Bundesparteitag. Ja, auf dem Bundesparteitag. Mhm. Da dachten wir ja tatsächlich, das könnte auch anders ausgehen. Mhm. Das ist wirklich knapp. Und Habeck ist für viele in der grünen Jugend wirklich so ein Lieblingsfeind. Also da irgendwie, wenn man da Witze über Habeck kriegt man relativ schnell zu hören.
Also Witze, das ist ja...
Nee, aber böse Witze.
Böse Witze, okay.
Die haben ja gestern,
musst du gleich mal erzählen.
Die haben ja gestern so einen Brief auch noch verschickt an halt die oberen Grünen hier so, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und der war adressiert an liebe Omid, liebe Ricarda, liebe Britta und so weiter. Und halt kein lieber Robert und ich glaube auch kein
keine liebe Annalena. Nee.
Ja. Und aber wie Sabine hat es mich jetzt auch nicht so sehr überrascht. Es war auch schon in den letzten Monaten interessant, immer wenn wir die mal angerufen haben, irgendwie in der grünen Partei gibt es eine Debatte über irgendwas und dann wollten wir horchen, was sagt die grüne Jugend dazu. Dann war das oft so, beschäftigen wir uns heute eigentlich nicht mit, wollen wir nichts zu sagen, haben wir letzte Woche schon irgendwo ein Zitat gegeben. Und also man hat schon gemerkt, da ist mittlerweile so ein gewisses Desinteresse daran, was in der Partei genau passiert. Also da
oder auch so ein Abgegessen sein.
Also da war das bestimmt schon in Planung. Dann zu diesem Austrittsschreiben, da geht es ja um Klassenstandpunkte und ne, so ein marxistischer Tonfall. Das ist in der Grünen Jugend auch jetzt schon seit ein paar Jahren relativ beliebt. Sarah Lee Heinrich, die vorherige Grünen Jugendsprecherin, ja. Jetzt ja auch geht, hat das auch in die Richtung stark mitgeprägt. Und es gibt auch schon lange bei der Grünen Jugend so einen Blick nach Österreich auf die KPÖ. Mhm. Weil in Österreich schon vor mehreren Jahren die dortige grüne Jugend oder Junggrüne, wie auch immer, haben sich von der Partei getrennt, wurden halb rausgeschmissen und sind dann fast gesammelt übergelaufen und haben sich mit angeschlossen der KPÖ dort, die da ja jetzt in den letzten Jahren auch so ein paar Erfolge hatte.
Weil in Salzburg, so regionale Erfolge.
Ja. Genau, also richtig groß sind sie auch nicht geworden, aber es ist interessant, was da passiert. So, und da gab es jetzt auch schon länger Leute von der grünen Jugend, die da immer mal wieder hin sind, geschaut haben, was machen die denn? Und ich habe das Gefühl, dass probieren Sie jetzt hier halt auch mal.
Was auch wichtig ist, ist, ich habe gestern, als diese Namen kursierten, und dann googelt man natürlich den und die und so, und wahnsinnig viele, die jetzt, deren Namen jetzt genannt wurden, also die vom linken Flügel kommen, die kommen alle aus der Grünen Jugend. Genau. Ricarda Lang war ja auch irgendwie Chefin der Grünen Jugend und so. Und es ist schon auch irgendwie gerade für den linken Flügel so eine Kaderschmiede.
Ja.
Und das wäre natürlich schon die Bedeutung der Grünen Jugend. Es wäre eine enorme Schwächung für die Linken in den Grünen, wenn die grüne Jugend tatsächlich irgendwie den Bach untergeht, weil die ja auch treiben. Ne? Deshalb finde ich das auch eine echt zweischneidige Sache, weil eigentlich, wenn man jetzt mal sagt, man will die Grünen auf irgendwie so einem Kurs halten, dann brauchst du ja eigentlich die Triebkraft innerhalb der Partei.
Hm. Ja, es kommt jetzt auch auf die stark an, die im linken Flügel verbleiben. Also auch so Leute, die gerade erst in den letzten Jahren aus der grünen Jugend rausgewachsen sind, jetzt vielleicht im Bundestag sitzen. Ja, ob die dann stärker in diese Rolle reingehen, stärker nochmal innerparteiliche Opposition. Und
aber die waren ja eigentlich in den letzten Monaten extrem ruhig,
finde ich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich hatte, Kaderschmiede war ja schon ein Stichpunkt. Ich hatte jetzt den, also ich fand es ehrlich gesagt überraschend, ihr seid ja näher dran bei der Grünen Jugend, dass so ein Schnitt kommt. Ich hatte eher den Eindruck, dass es so einen Typus von so jungen Grünen gibt, so Mitte 20, polyglott, extrem gebildet, extrem eloquent, klug und sehr karriereorientiert. Also man sah denen alle das Staatssekretärsein in Rheinland-Pfalz schon irgendwie an der Nase an. Und das ist aber nicht mehr das, was diese grüne Jugend geprägt hat in den letzten Jahren.
Das würde ich nicht sagen. Also das ist jetzt nicht mein Eindruck mit denen, ich in der grünen Jugend zu tun hatte. Also es ist schon viel dieses, was Tobi eigentlich auch schon gesagt hat, dass die sehr klar sagen irgendwie, wir müssen mehr über die soziale Frage reden. Also das war schon sehr dominant in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen.
Es gibt aber natürlich schon auch noch die den Karriereweg im Blick haben und die jetzt nicht rausgehen, sondern eher auf Partei reformieren gehen. Also Timon Chinus, der ehemalige Co. von Sarah Lee Heinrich.
Genau,
der will den Bundestag.
Genau, also arbeitet jetzt seit einem Jahr bei einem Abgeordneten. Kandidiert vom Bundestag, wird, denke ich, auch reinkommen. Ich würde ihm trotzdem nicht unterstellen, der ist nur ein Karrierist und dem ist das alles egal, aber ist halt doch der andere Ansatz.
Ich meine, der andere Gegenbeispiel sind ja die Jusos. Ne? Die Jusos, die damals bei Kühnert gegen die GroKo rebelliert haben. Jetzt hast du ein Viertel der Fraktion, im Grunde auf Juso-Ticket oder im Juso-Alter in der Fraktion, die eigentlich unsichtbar sind. Und Kevin Kühnert, der sich in so eine Art Parteisoldaten verwandelt hat. So schnell konnte man gar nicht gucken, wie das passiert ist. Und da finde ich das schon interessant, dass das ist ja so ein wirkliches Gegenmodell zu dieser fast Verbeamtung der Jusos.
Naja, einerseits schon, andererseits, wenn du mal schaust, also nach der Bundestagswahl, da hieß es ja die jüngste Grünen-Fraktion aller Zeiten, weil da auch, weiß nicht, 10, 20 Leute damals noch aus dem grünen Jugendalter reingewählt wurden. Und von denen sagt ja jetzt bisher keiner, ja, das ist richtig und ich gehe auch und ich trete aus den Grünen aus. Sondern das sind ja schon eher die Leute, die sagen, wir müssen jetzt in der Partei versuchen, die Veränderung zu bewirken, aber das machen sie bisher halt auch nicht so richtig. Offensiv. Ne? Du hast ja selber gesagt, aufgefallen sind die
Bei der SPD sind die sehr still. Also Jessica Rosenthal und andere profilierte Leute sind sehr zurückhaltend.
Ich finde es bei den jungen Grünen im Bundestag auch. Und das ist so eine Mischung aus, also ich weiß, es kann mir das gar nicht richtig erklären. Es ist schon so, glaube ich, diese Ehrfurcht auch vor der, wir sind jetzt in der Bundesregierung, ne, und ich bin hier neu im Bundestag, das ist ja auch eine schwierige Situation, ob man da mal so richtig auf die Kacke haut, ja. Also das muss man sich erstmal trauen und ob das dann richtig ist, ist ja nur mal eine Frage. Aber ich habe schon gedacht, dass da mehr kommt, muss ich echt sagen.
Es ist aber auch ein bisschen mehr geworden. Also am Anfang der Legislatur, da war es wirklich so, immer wenn man von den Grünen mal eine interne Gegenstimme hören wollte, man musste die Grüne Jugend anrufen, weil sonst gab es keinen. So, und mit der Zeit war dann schon immer mal mehr. Und dann gab es welche, die bei irgendwelchen Abstimmungen im Bundestag dann doch mit Nein gestimmt haben und eine Erklärung veröffentlicht haben. Das ist jetzt kein großer Aufstand, aber die Unzufriedenheit merkt man, dass die steigt.
Die Grünen haben ja, das ist ja schon auffällig, also Ricarda Lang, die ja mal Chefin der Grünen Jugend war, ist jetzt eben weg, die so ein, auch so ein Role Model war für die Kaderschmiede, linke Grüne, und in kurzer Zeit dann an so eine doch ja irgendwie Machtposition. Dann dieser Rücktritt des Vorstands und der Austritt. Dann haben die Grünen aber ja generell ein Problem, auch bei Wahlen mit Jugend. Also sie waren ja mal eine Partei, die stark von Jugend gewählt wurde. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, hier gerade bei der Brandenburg-Wahl, die ja hinter uns liegt. Bei jüngeren Wählern haben wir 31% AfD und 6% Grüne. Und das ist ja fast so eine Art Trend, dass man also eine richtig satte Mehrheit für eine linke, in Anführungsstrichen, Partei wie die SPD gibt. Das gab es nur bei den Brandenburg-Wahl bei den über 70-Jährigen. Auch bei der Europawahl haben die Grünen überproportional bei den Jungen verloren. Das war nur noch ein Drittel. Die hatten über 30% und bei der letzten Europawahl nur noch 11%. Und also die Grünen gehen runter, die AfD geht hoch. Also ne, das ist ja irgendwie auch ein neues Phänomen, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Früher hat man eher so gedacht, oder lange hat man gedacht, dass die Jüngeren tendenziell eher links wählen und die Älteren eher konservativ. Und das hat sich jetzt bei der Brandenburg-Wahl also geradezu umgedreht. Das trifft vor allem die Grünen, die ja diesen Konnex hatten zu Jugend, zu klimabewegter Jugend und so weiter. Wie stellt sich das jetzt dar? Was ist das jetzt? Wie verortet sich dieses Problem in diesem ganzen Problemkosmos der Grünen? Haben die da eine Antwort? Also gerade jetzt, wo der Vorstand noch irgendwie ausgetreten ist.
Wir müssen
ist.
Auch auf TikTok gehen. Ich meine, das okay. ist ja... Nee,
das ist aber jetzt dieser satirische Part, oder?
Ja, das ist der satirische Part, aber das ist tatsächlich eine Antwort, die relativ oft kommt. Also
aber, gut, ich glaube, es ist ja schon auch ein Punkt, ist halt nicht der einzige Punkt.
Ja, bisschen wenig, finde ich.
Also ich finde ja interessant, wenn man sich Umfragen anschaut unter diesem jungen Wählerklientel, dann ist es ja nicht so, dass Klima als grünes Kernthema da keine Rolle mehr spielt. Das ist ein bisschen zurückgegangen, aber es ist schon noch eine starke Sorge, die auch junge Menschen weiterhin bewegt. Es haben sich halt andere Sorgen davor geschoben. Und ich glaube, da hat man halt, ne, wie die gesamte Gesellschaft, so ein bisschen krisenmüde, dadurch veränderungsmüde ist, hat man das da auch, da vielleicht auch verstärkt. Dann haben gerade junge Menschen ganz ja, praktische Sorgen, die bei ihnen vielleicht stärker einschlagen als bei Älteren. Also zum Beispiel Wohnungsmarkt. Ne? Dass es ja in vielen Regionen, Städten schwierig ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das ist für Junge natürlich nochmal heftiger. Die haben wenig Geld, die ziehen öfters um, die wollen bei den Eltern ausziehen und so weiter. So, und so Luxusprobleme in Anführungszeichen wie Klima rücken dann eben ein bisschen weiter zurück. Das sind, glaube ich, diese Überlegungen, wie könnten die Grünen sozialer werden? Könnte auch da ein Teil der Antwort sein. Ist jetzt natürlich schlecht, dass ein Teil der grünen Jugend, die das hätte vorantreiben können,
weg. Ich meine, das hat Ricarda Lang ja immer gesagt, aber sie hat es nicht laut genug gesagt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also sie hat immer darauf geguckt, dass sie nicht, also ne, in dieser Rolle auch verständlich irgendwie, also hat eine eigene Logik, aber nicht zu sehr weggeht von sozusagen den Regierungsleuten bei den Grünen.
Ja, das stimmt. Deshalb wollte ich vorhin sowieso noch sagen, habe ich glaube ich vergessen, dass die natürlich auch wahnsinnig viel Energie da reingesetzt haben, die Partei zusammenzuhalten. Mhm. Ne? Es gab ja ständig irgendwelche Videorunden irgendwie, wo man die befragen konnte und so. Und das ist natürlich... Wenn man das stark im Fokus hat, ist natürlich dieser andere Teil. Man muss die Partei vielleicht auch gegen die Regierung positionieren, damit man die ein bisschen treibt, könnte da verloren gehen. Ich wollte nur eine andere Sache sagen zu den... Willst du erst? Dann
dazu nochmal. Ich habe aber auch in den letzten Wochen das Gefühl, dass auch im Realo-Flügel diese Verteilungsfragen jetzt wieder stärker ankommen. Also auch schon seit der Europawahl und aus Lehre daraus.
Das heißt was? Verteilungsfragen kommen stärker an? Was haben die da programmatisch vor?
Ein bisschen wenig konkret ist, aber eine Analyse, was ist falsch und wo müssen wir was ändern, dass da auch stark im Blick ist, wir müssen an die konkreten Alltagssorgen der Menschen ran, wie man es im Politikersprech dann so sagt. Also bei so Sachen wie Mieten, soziale Infrastruktur, auch Mindestlohn zum Beispiel, dass das auch grüne Themen für den Bundestagswahlkampf werden müssen. Das ist noch nicht entschieden, wie das da vorkommt und wie radikal es dann wird, aber es ist nicht eine reine Flügelauseinandersetzung. Und ich glaube, ein Grundproblem ist dann halt auch noch, du kannst sowas im Wahlkampf natürlich vertreten, aber dann kommt natürlich auch der Vorwurf, in den letzten 4 Jahren habt ihr das aber nicht gemacht. Also aus dieser Koalition heraus dafür zu werben, das wird halt auch schwierig.
Das ist auch, finde ich, ein Problem, was, und das würde ich sagen, das war schon ein Fehler von Ricarda Lang, dass die Kindergrundsicherung so als das grüne Projekt dargestellt haben. Und das hat sie stark gemacht, natürlich auch Lisa Paus, die zuständige Ministerin. Und das ist halt abgeschifft, das muss man einfach mal sagen. Also es wird die irgendwie geben, aber in einer völlig kleinen Form. Und zu sagen, wir wollen mit dieser Reform, die Kinder aus der Armut holen soll, das sozialpolitische Profil der Grünen neu aufstellen und das so hoch zu hängen und dann so weit darunter zu bleiben, ist natürlich ein echtes Problem. Das war ein strategischer Fehler.
Ich finde, das ist auch so ein Aspekt, der wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber den sollte man manchmal nicht aus dem Blick verlieren. Also das waren die zwei zentrale Projekte der Grünen, die Kindergrundsicherung und das Heizungsgesetz, waren als Gesetze nicht besonders gut gemacht. Also da ist auch sozusagen ein handwerklicher Aspekt, der da eine Rolle spielt. Das ist nicht nur diese Ideologiefrage, sondern auch eine handwerkliche Frage. Ich meine, die waren 16 Jahre nicht in der Regierung und kamen dann in eine schwierige Situation, Ukraine-Krieg etc. Aber das ist auch vielleicht ein Aspekt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch, dass es nur, dass es das handwerkliche Fehler spielen natürlich eine Rolle.
Was bei der Kindergrundsicherung noch mal ein bisschen anders ist als beim Heizungsgesetz. Ich glaube, das Heizungsgesetz, das hätte man einfach besser machen können. Die Kindergrundsicherung, das war so ein krasses Vorhaben, da quasi ein Sozialsystem komplett umzubauen. Im Nachhinein muss man sagen, das war zu musste groß. Eigentlich scheitern. Aber da muss man auch sagen, das war ja nicht nur eine grüne Fehleinschätzung. Also na, SPD, Sozialverbände, viele Akteure wollten das und müssen sich jetzt alle eingestehen. Okay, man hätte vielleicht lieber im bestehenden System etwas stärken sollen, statt es komplett umbauen zu wollen.
Seht ihr denn jetzt, wenn man Franziska Brandner sich anguckt oder diese mögliche Neubesetzung oder die starke Rolle, die jetzt Habeck ja spielen wird, wird eine noch deutlichere Rolle spielen? Du hast ja vorhin schon eine Weile her erwähnt, diese Positionierung von Söder und Merz den Grünen gegenüber, die ja so einen Anti-Grünen, also Söder ganz krass, Merz aber auch. Ist das vielleicht so eine, kann man das Ganze lesen, auch als so eine Art Anpassung an, Merz hat ja gesagt, also diese Grünen, so wie sie jetzt sind, sind nicht koalitionsfähig. Ist das, kann man das lesen als Anpassung an so eine, die wollen sich sozusagen so eine schwarz-grüne Koalition da offen halten?
Ich glaube schon. Also das ist, ich meine, gut, das ist auch eine von wenigen Regierungsoptionen, die Grünen irgendwie bei der nächsten Bundestagswahl überhaupt haben. Das Problem daran ist, das ist so ein bisschen paradox, dass Habeck ja natürlich für diesen Kurs steht, Habeck aber auch irgendwie sozusagen der Fokus der Kritik der Grünen ist. Quatsch, der Union ist. Die sagen, der macht eine Wirtschaftspolitik, die unserer komplementär gegenübersteht und da geht gar nichts. Und es wird ja wahnsinnig viel auf, auch wenn man das also auf jetzt nicht nur von der Spitze, sondern auch von irgendwie so Abgeordneten der CDU, immer auf die Unfähigkeit von Robert Habeck. Also die probieren schon, den zu demontieren.
Also die Köpfe sind nicht das eigentliche Problem bei den Grünen. Die können 10-mal alle austauschen, die Attacken werden trotzdem weiterhin genauso kommen. Und es gibt ja auch so interne Auswertungen bei den Grünen, wem trifft eigentlich am meisten Hass im Netz? Und klar, Ricarda Lang ist weit vorne, aber Habeck und Baerbock.
Kommen schnell, ne?
Oder, glaube ich, sogar weiter vorne.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Also das ist aber interessant, lass uns dabei nochmal kurz bleiben, weil ich glaube, es geht nicht nur sozusagen um diese, welche Wirtschaftspolitik macht Habeck, die ist ja eigentlich viel mehr middle of the road. Und
so argumentieren die aber.
So argumentieren die, aber sie ist ja gar nicht so, so extrem, wie jetzt alle tun. Das hat eben viel mit Energiepreis und viel mit anderen Entwicklungen zu tun. Ich glaube, da geht es eher um einen politischen Typus. Also der war ja everybody's darling, das war ja sozusagen vor 2 Jahren noch, ne? Sehr beliebt, ein ganz neuer Typus von Politiker, sehr diskursiv, schreibt Kinderbücher, ist auch ein anderer Typus von Mann als so dieses Merz und Scholz, ja, also was Moderneres, postmoderner vielleicht, ja, und postmateriell, also dieses ganze Milieu verkörpert er. Und das ist jetzt, wird jetzt so von vielen von diesen Rechten oder Konservativen abgelehnt als grüne Blase, urban und was weiß ich hier irgendwie. Da ist was, glaube ich, passiert und haben die Grünen darauf eigentlich irgendeine Form von Antwort? Weil ich glaube, es geht nicht um die politischen Inhalte, sondern es geht da auch, gerade bei diesen Personen, um so eine Art Image.
Also bei Habeck, das ist jetzt keine Antwort, also ob die Grünen, eigentlich keine Antwort auf deine Frage, aber den Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, ist, dass da natürlich auch eine Portion Neid im Spiel war, gerade bei der Figur von Habeck. Das merkte man ja auch bei der SPD. Also als der diesen Höhenflug hatte in den Umfragen, nachdem er da, das war ja quasi am Anfang, ich würde sagen, vielleicht noch das erste Halbjahr des Ukraine-Kriegs, wo der da durch die Welt geflogen ist und irgendwie auch mal irgendwie bei in irgendeinem Ölscheich irgendwie mal da einen kleinen Bückling gemacht hat und so. Dann das total Pragmatische und so weiter. Das wurde ja sehr gelobt und dann beim gleichzeitigen echt guten Kommunizieren dessen, was er da tut. Also die Leute, das kann man natürlich auch nicht überreizen, aber die Leute bei dieser Zerrissenheit mitnehmen, dass das jetzt aber pragmatisch notwendig ist und auch, dass der, was ja jetzt eigentlich schnell in Vergessenheit geraten ist. Ich meine, Habeck und das Ministerium, die haben uns schon über diesen ersten Krisenwinter da gebracht, ohne dass hier irgendwas zusammengebrochen ist und irgendjemand frieren musste. Also das war, ich glaube schon, es ist dass schon allen klar ist, dass dieses rhetorische Talent, was Robert Habeck hat, dass das irgendwie ein echtes Fund ist. Aber es ist keine Antwort auf die Frage.
Aber jetzt aber im Grunde genommen ja doch für viele als Malus wirkt, ne? Also der ist ja von sozusagen allgemein bewunderten, teilweise auch Sympathieträger, zu jemand, der sozusagen diese ganze Abgehobenheit der grünen Blase irgendwie verkörpert. Das in so kurzer Zeit, ja, ist schon ein erstaunliches Phänomen.
Aber du hast trotzdem gleichzeitig immer noch, wenn der diese Videos aufnimmt, zu den großen Fragen, Nahostkrieg zum Beispiel, dann ist auf einmal die Zustimmung bis ins deutlich in die CDU rein relativ groß. Also der erfüllt schon auch, glaube ich, auch dadurch, dass Scholz da so schwach ist, eine Funktion, nach der sich viele auch sehnen.
Also dieses Kommunikative, das war beim nach dem 7. Oktober dieses Statement von ihm da, staatstragende Statement von ihm, was dann eben Habeck gemacht hat.
Ist er ja auch weiterhin so relativ unangefochten bei den Grünen. Also man könnte ja auch sagen, das Umfragetief, das liegt auch mit an ihm und das Heizungsgesetz und seine Fehler. Aber macht ja offensiv keiner. Und auch im linken Flügel wird ja die strategische Frage, wo soll man lang, nicht mit seiner Person verbunden. Und das heißt, der Robert muss halt im Wahlkampf das fordern, was wir fordern. Aber er soll es schon machen.
Ja, aber das Problem ist ja, dass er tatsächlich für viele dieser Fehler steht, ne? Also das ist eine ganz schwierige Situation, finde ich. Dass Habeck einerseits der ist, der das jetzt rausreißen soll und dafür maximale Beinfreiheit offensichtlich einfordert im Bundestagswahlkampf und gleichzeitig aber für diese handwerklichen Fehler einfach verantwortlich ist.
Ich habe noch zwei Fragen, dann kommen wir dem Ende entgegen. Das eine ist, wir haben interessanterweise überhaupt nicht gesprochen über Annalena Baerbock. Welche Rolle spielt die denn eigentlich noch? Tobi, du kennst sie ja so ganz gut.
Gut, die hat sich jetzt ja ganz geschickt erstmal aus diesen Konflikten rausgenommen, indem sie eigenständig gesagt hat, ich will nicht Kandidatin werden, ich habe da keine Zeit für, Robert, mach mal. Ich glaube, die kann jetzt versuchen, das zu überwintern. Mal schauen, wie Habeck den Wahlkampf macht. Klar, ein bisschen wird sie auch auf der Bühne stehen, aber wenn es schief geht, das wird nicht ihr angekreidet. Und dann kann sie schauen nach der Wahl, welche Posten gibt es denn zu vergeben bei den Grünen und kann sie dann noch oder wieder eine Rolle spielen.
Aber sie hat ein gutes Standing in der Grünen Partei, würdest du das schon sagen?
Das ja, ich würde auch sagen, dass im linken Flügel sie auch noch mehr unterstützt hat als Habeck. Also Habeck, einer, dem die Partei oft egal ist, der sich denkt, na, das ist das Richtige und das mache ich jetzt, da ist sie ja schon ein bisschen anders, sie knüpft da mehr Netzwerke und so weiter.
Also Habeck hat so ein bisschen dieses Fischer-Verhältnis zu den Grünen.
Ja, der ist ja auch mit über 30 erst Grüner geworden, also während alle anderen ab 12 Jahren da sind und niemand anderen kennt.
Der war nicht in der Grünen-Jugend, okay.
So, und war dann ja auch gleich Chef überall, Kreisvorsitzender, Landesvorsitzender und so weiter. Ja, der macht halt.
Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, sein wird für den Wahlkampf, dass die gut zusammenspielen, Habeck und Baerbock. Also, dass dieses Konkurrenzverhältnis, was irgendwie ja bevor die Lage geklärt war, wer da jetzt die Kanzlerkandidatur übernimmt, wenn es die denn dann gibt oder die noch Sinn macht, was da oft war, dass das eben irgendwie vom Tisch ist und dass die an einem Strang ziehen.
So, und jetzt die letzte Frage. Was sollen die Grünen jetzt machen? Sollen die sich mehr auf die eigenen Sachen fokussieren oder sollen die sich mehr an den Mainstream, an den rechten Mainstream anpassen? Was würdet ihr denen raten, so als Politik, wenn ihr Politikberater wärt?
Also, das sind ja zwei Fragen. Was sollen sie machen und was würden wir ihnen raten? Also was sollen sie machen? Die sollen mehr so denken wie wir und schöne linke Politik machen. Was würden wir ihnen raten? Boah, ich bin ratlos.
Du bist ratlos, das ist natürlich.
Oh ja, ja, jetzt habe ich hier das Schlusswort, das ist ja ganz furchtbar. Ich finde, dass es die Grünen als menschenrechtsorientierte und klimapolitische Partei braucht. Und dafür dürfen sie nicht zu viel von diesen Positionen aufgeben. Gut, ob das eine Politik ist, mit der man jetzt eine Bundestagswahl gewinnen kann, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Gleichzeitig gibt es aber ja da auch einen Bedarf. Weil diese Lücke, die in diesem Bereich entsteht, ja immer größer wird und es diese Rechtsverschiebung gibt. Deshalb wäre meine Hoffnung, dass man da auch irgendwie genug Unterstützung finden kann. Aber wer weiß es schon.
Gut, vielen Dank. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanzet Ishbina für die Redaktion. Bei Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de und Geld sogar noch lieber, wenn ihr was überhaupt an Taz zahlig. Bis nächste Woche und tschüss.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.